ATV Aktuell, der Talk, heute mit diesen Themen und Gästen. Johanna Hager vom Kurier kommentiert die Tatsache, dass Ex-ÖBAG-Chef Schmid sich als Kronzeuge andient und die darauffolgenden Reaktionen so. Prätorianer Garde AD. Jetzt geht es um einen Mitschnitt, einige Maßanzüge und zahllose Momente des Fremdschämens für Beobachter. Michael Jung wird von der Kleinen Zeitung warnt angesichts der Reaktion der ÖVP auf die Schmid-Aussagen. Die ÖVP tut so, als ob hier Leute beschuldigt werden, die nicht mehr an den Hebeln der Macht sitzen. Ein solcher Ansatz ist fatal. Klaus Knittelfeller von der Presse sieht die Situation des grünen Regierungspartners in Bezug auf die ÖVP so. So unangenehm die Causa auch für die Grünen sein mag, ein Koalitionsausstieg zeichnet sich derzeit nicht einmal ansatzweise ab. Stefan Apfel von Hashtag Jetzt meint zum Streit rund um die Unterbringung von Flüchtlingen, Menschen auf der Flucht zu instrumentalisieren, ist Teil unserer politischen Kultur geworden. Ihr Gastgeber ist Meinrad Knapp.
Herzlich willkommen zu unserer Freitag-Innenpolitik-Runde. Ich freue mich, dass ich Sie begrüßen darf. In dieser Woche gibt es wirklich eine Menge zu besprechen. Das machen wir jetzt gleich recht ausführlich. Vorher möchte ich aber noch jemanden begrüßen. Und zwar, Sie sehen sie auf der Seite eingeblendet, Mona Wieshofer. Sie ist Gebärdensprachdolmetscherin und wird die Sendung heute übersetzen. Vielen Dank, schön, dass Sie mit dabei sind. Kommen wir zum ersten Thema. Ich habe schon gesagt, in dieser Woche gibt es viel zu besprechen. Und das sind die Aussagen von Thomas Schmidt, die in der Innenpolitik für jede Menge Wirbel sorgen. Und darüber werden wir heute ausführlich sprechen.
Es könnte stürmisch werden für Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Begonnen habe alles 2016 unter seiner Riege als Außenminister. Das Ziel, Zugang zur Steuerung von Umfragen zu bekommen, so wie es bei der SPÖ unter Werner Faymann üblich gewesen wäre. Gesagt, getan, ein Instrument zum Frisieren von Umfragen, ein Tool, wie Schmidt es nennt, wurde eingesetzt, heißt es im Protokoll.
Mir ist ganz wichtig zu betonen, dass ich dieses Tool nur deswegen umgesetzt habe, weil ich von Kurz den Auftrag bekommen habe. Ich habe dieses Tool für Kurz umgesetzt. Es war auch ganz klar, dass diese Umfragen durch Studien, die das Finanzministerium bei Karmasin in Auftrag gibt, finanziert werden sollen.
Nämlich mit Steuergeldern aus dem Finanzministerium. Schon in Handychats ist davon zu lesen gewesen. Die Stimmung bei Sebastian Kurz scheint da schon zu kippen, Schmidt sagt im Protokoll.
Er hat zu mir gesagt, ich solle ihm das Kastl herausgeben. Damit meinte er meine Chats und das Backup. Er meinte, er müsse sich um diese Chats jetzt selber kümmern, weil sonst die ÖVP und das ganze Land den Bach hinuntergehen. Ich solle ihm die Box so schnell wie möglich geben, damit er schauen kann, was da noch alles oben ist.
All das stimme nicht, sagen Kurzanwälte, die der WKStA eine Tonbandaufnahme übergeben, die alle Vorwürfe widerlegen würde. Aus dem Telefonat vom 18. Oktober 2021 werden Ausschnitte öffentlich. Kurz sagt darin zu Schmidt, die gefälschten Beinjob-Umfragen betreffend:
Wir haben doch nie einen Auftrag gegeben oder wir haben doch nicht einmal über Inserate und sowas geredet oder ich habe doch nie gesagt, du sollst der Beinjob jetzt irgendwelche Aufträge geben.
Chats bezeugen jedoch, dass sich Kurz und Schmidt bereits 5 Jahre vor diesem aufgezeichneten Telefonat über Umfragen durch Beinjob in der Tageszeitung Österreich unterhalten haben. Auf Facebook verteidigt sich Sebastian Kurz bezüglich etwaiger Bezahlung über das Finanzministerium. Das sei unlogisch.
Dazu möchte ich festhalten, dass ich im Jahr 2017 nicht nur als Außenminister ein Budget von über 500 Millionen Euro verantwortet habe, sondern auch als Obmann der jungen ÖVP hunderttausende Euro. Was hätte es daher für mich für einen Sinn gemacht, einige 10.000 Euro pro Jahr im Finanzministerium zu veruntreuen?
Auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ist in Abwehrhaltung. Er soll als Ex-Präsident des Alois-Mock-Instituts wegen einer Steuerprüfung interveniert haben. Erfolgreich, meint Schmidt laut Aussage.
Johanna Hager in dieser Woche bei uns, recht herzlich willkommen. Also all jene, die gedacht haben, Montag, Dienstag wird vielleicht eine ruhigere in politische Woche, sind ab Dienstag zu Mittag eines anderen belehrt worden. Die Aussagen von Thomas Schmidt, 15 Tage lang, keiner hat was gemerkt. Der gesamte Untersuchungsausschuss hätte ihn so gerne vorgeladen. Viele haben ihn gesucht, dabei saß er in Graz bei der WKStA. Was bedeutet denn das jetzt? Ist das jetzt die ganz, ganz große Bombe, auf die alle gewartet haben?
Es ist zumindest das, was über Wien eine Zeit lang schwebte, nämlich da wird was kommen, jedenfalls nach der Bundespräsidentenwahl. Nun haben wir es auf über 400 Seiten in die Aussagen des Herrn Schmidt, seine Sicht der Dinge. Und kaum war diese Sicht der Dinge wenigstens halbwegs durchgeackert oder so, wie es mittlerweile Usus ist bei PDFs, man gibt so Namen ein und sucht, wie oft sie vorkommen.
Zuerst mal den eigenen Fehler, ja.
Auch das wahrscheinlich, also zumindest jene, die als Beschuldigte geführt werden und dann unser Berufsstand, der danach sucht, ob er irgendwas findet, was möglicherweise noch nicht die Konkurrenz auch geschrieben hat. Und wenige Stunden später offeriert der Anwalt von Sebastian Kurz, man möge in ein Wiener Hotel kommen, wo sich der Sebastian Kurz öfter aufgehalten hat in vergangenen Zeiten, um eine Tonbandaufnahme mitzuhören, die das Gegenteil von dem beweist, was Herr Schmidt uns in 15 Tagen glauben machen will. Und das, so stellt sich das momentan dar. Ob das die Bombe ist, die der Herr Suppan gesagt hat.
Also das Telefonat ist das mitgeschnittene?
Können wir jetzt herauskramüsern, aber jetzt steht einmal Aussage gegen Aussage, weil das, was der Herr Kurz sagt, ist genauso wenig zu belegen wie oder zu beweisen wie das, was der Schmidt gesagt hat, weil jetzt müssen erst weitere Zeugen einvernommen werden, um das zu rechtfertigen oder eben zu widerlegen.
Also das heißt, wir müssen uns auf lange, lange Ermittlungen einstellen. Oh yes. Stefan Apfel ist in dieser Woche bei uns, recht herzlich willkommen. Was bedeutet denn das politisch? Was bedeutet das für die ÖVP? Was bedeutet das für die Regierung? Der wird ja nicht nur der ehemalige Kanzler Sebastian Kurz genannt, der wird auch August Wöginger genannt, ja, der ein ganz, ganz wichtiger Verbindungsmann zu den Grünen ist. Gehört zwar nicht zur Regierung, ist aber trotzdem Clubchef. Dann kommt Wolfgang Sobotka vor. Der ist zwar auch nicht Teil der Regierung, aber zweitmächtigster Mann im Staate. Was bedeutet das jetzt realpolitisch?
Im politischen Geschäft, im journalistischen Geschäft spricht man gerne von dieser Bombe. Ich würde tatsächlich sagen, das ist die Mutter aller Bomben. Das ist wahrscheinlich politisch der Höhepunkt dieses Jahres. Und es fliegt jetzt verdammt viel Dreck herum. Und das wird mehr oder weniger jeden treffen. Der Sobotka, Wöginger, abwärts. In allererster Linie liefert der Mann, über den man braucht, glaube ich, gar nicht mehr mutmaßlich sagen, sondern anscheinend in den vergangenen 4-5 Jahren, in dieser türkisen Periode, über den alles gelaufen ist, was zwielichtig bis illegal war, der setzt sich hin, der packt aus, 15 Tage, damit er selber nicht ins Häfen gehen muss. Er liefert sogar die Smoking Gun, Stichwort Beinsharp Tool. Das war der Grund, warum die Grünen sozusagen Kurz vor ziemlich genau einem Jahr ihn aus dem Amt gedrängt haben. Und da liefert er jetzt die Smoking Gun und sagt, Leute, das war genau so. Ich habe das sogar im Auftrag des damaligen Kanzlers gemacht. Das ist das eine, das Politische. Das andere ist, wow, das wirft ein Sittenbild darauf, wie es im Staate zugegangen ist in den vergangenen 5 Jahren, dass einem schlecht wird. Und wenn 75%+ der Österreicherinnen und Österreicher in Umfragen sagen, ich misstraue dieser Politik, dann kann ich sie verstehen. Und wenn mich wer anruft und sagt, ich mache eine Umfrage, dann sage ich, ja, ich fürchte auch. Nein, die türkise Kurz-ÖVP hat das nicht erfunden. Und nein, ich glaube, dass das noch immer nicht vorbei ist. Das Positivste an dieser Mutter aller Bomben ist, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, wo wir das so offen vor uns liegen sehen, das ein wenig zu ändern. Und vielleicht noch ganz kurz zu Ihrer Frage. Da wird noch einiges.
Das finde ich sehr sympathisch. Ja. Klar, das ist noch mal ein vor Weihnachten. Ja.
Das war das Wichtige zu sagen. Ich finde, das ist die Headline dieser Woche gewesen, ne? Diese vergangenen 25 Sätze. Und zu Ihrer Frage, ja, da gibt es noch viel Kollateralschäden. Himmel, ist Sobotka noch amtsfähig? Die Grünen sagen, na, die ÖVP ist sich noch nicht ganz sicher. Da werden noch viele angepatzt werden. Das ist so lange noch nicht vorbei, politisch, juristisch.
Jetzt geht es ja, Michael Jungel von der Kleinen Zeitung, und jetzt geht es ja unter anderem darum, dass also auf der einen Seite Thomas Schmidt Position bezogen hat, Sebastian Kurz auch versucht, Position zu beziehen. Das, was vielleicht noch nicht ganz klar ist, ist, dass Thomas Schmidt in einer ganz besonderen Situation ist. Also der Name oder das, was er werden möchte, ist Kronzeuge. Aber er ist kein Zeuge, sondern Beschuldigter. Mhm. Also der hat ja auch mit diesen Aussagen eine Menge zu verlieren.
Es ist aber eine eigenartige Angelegenheit, weil normalerweise vom Selbstverständnis her kann man nur Kronzeuge sein, wenn man als vermeintlich Unbescholtener irgendwo hingeht und sagt, ich habe was angestellt und im Übrigen, ich will auspacken. Das ist in dem Fall überhaupt nicht der Fall. Also eigentlich die Kronzeugenregelung wäre da nicht anwendbar. Das war so die Ursprungskonstruktion. Ob er jetzt als Kronzeuge eingestuft wird, keine Ahnung. Aber natürlich, er stand mit dem Rücken zur Wand und hat sich gedacht, okay, jetzt plane ich diesen Rundumschlag.
Er hat seine Mutter gefragt.
Er hat, oder seine Mutter, oder? Hat zuerst mit ihm geredet oder so irgendwie. Und dann während der U-Ausschuss ihn gesucht hat, alle Hebel und in Bewegung gesetzt hat, damit er vorgeladen wird, ist er in Graz aufgetaucht, in einem Hinterhof, kaum zu finden, wo die Korruptionsstaatsanwaltschaft ihre Außenstelle hat, und ist dort 15 Mal einvernommen worden. Also er steht mit dem Rücken zur Wand, und sozusagen Angriff ist die beste Verteidigung. Deshalb hat er sich zu dieser Strategie entschlossen. Also ob die Rechnung aufgeht, weiß ich nicht. Es gibt ja eben, was du schon angesprochen hast, auch dann diese denkwürdige Veranstaltung, wo dann bekannt wurde, dass Sebastian Kurz, also das ist ja wirklich das Eigenartigste, ein geheim mitgeschnittenes Telefonat geführt hat, das er dann ausgebreitet hat, mit dem Hintergedanken, es stehe jetzt Aussage gegen Aussage.
Sie sind jetzt etwas verstört von diesem Treffen, über das wir nichts erzählen, weil es ein Off-the-Records-Treffen war, daran halten wir uns.
Und darüber schon berichtet worden.
Ich frage Sie nichts dazu. Ja. Klaus Kindlfeld ist bei uns, recht herzlich willkommen. Muss man, oder wie kann man das jetzt einschätzen? Also diese Causa Kurz, wenn wir zum Beispiel zurückblenden, Anfang der Woche Montag, dieses Buch über Sebastian Kurz, und der ist also artig von Interview zu Interview gegangen. Viele haben gesagt, da überlegt vielleicht jemand wieder so ein bisschen den Boden zu machen für ein Comeback. Das wird jetzt momentan wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber es ist ja nicht nur, dass Sebastian Kurz ganz ordentlich in der Bredouille ist, es ist ja die gesamte ÖVP.
Absolut.
Also, das ist doch eine staatstragende Partei, momentan auch die stärkste Partei in der Regierung. Und sind sich die maßgebenden Personen der ÖVP bewusst, worum es da jetzt geht und was da jetzt für ein Spiel wirklich läuft?
Nee, ich schließe nicht aus, dass Ihnen das bewusst ist. Aber was bleibt Ihnen, als zu sagen, das sind Leute, die haben die Politik bereits verlassen, und das sind alles irgendwie Dinge, die mit uns jetzt und mit der ÖVP, die jetzt da in Regierungsverantwortung ist und den handelnden Personen dort, nichts zu tun hat. Ich denke, es ist relativ naheliegend, dass du als Partei sowas sagst, wenn die Leute mit diesen Vorwürfen konfrontiert sind. Das Ganze hat nur zwei Probleme eigentlich, weil einerseits ist diese Trennlinie nicht so klar zu ziehen, weder zwischen Schwarz und Türkis und zwischen Kurz und den Nachfolgern.
Und wäre Nehammer nicht Kurz?
Ja, so ist es. Also es war, Karl Nehammer war jetzt nicht in der zweiten, sondern in der achten Reihe der ÖVP, bevor Kurz ihn nach vorne geholt hat. Insofern, da gibt es noch immer sehr viele Verästelungen, die du nicht einfach wegschieben kannst. Dann kommt dazu, es sind ja diese Leute, um die es da jetzt geht, von Kurz bis Schmidt, alle möglichen, die haben ja nicht aufgehört, ÖVP-Politiker zu sein. Also es bleibt ja trotzdem noch ein Problem der ÖVP, auch wenn die zurückgetreten sind, grosso modo. Das ist das eine, und das andere, also es ist einmal eben dadurch die Dauerbelastungsprobe auch für die aktuelle Regierungsmannschaft der ÖVP und für die ganze Partei, ob das jetzt auf Bundes- oder Landesebene, wo auch immer ist, die haben damit alle zu kämpfen, und das ist für die alle nicht lustig.
Also entschuldigen Sie, haben Sie das, wenn jetzt zwei ÖVP-Funktionäre miteinander telefonieren, jeder sagt, du nimmst eh nicht auf, oder?
Ja.
Den Schmäh haben wir jetzt aber, glaube ich, mittlerweile sowieso schon alle.
Aber das ist ja verheerend, ihr sprecht das an, es ist ein verheerendes Bild, das da abgegeben wird. Und ich glaube nicht, dass da irgendjemand in der Rezeption, jetzt normale Menschen, die das in den Medien verfolgen, sich denken, ach so, aber die sind eh nicht mehr in der Partei. Das Bild, das da die ÖVP abgegeben hat, ist, die Leute, die uns da regiert haben und möglicherweise auch noch regieren, die zeichnen das auf untereinander, wenn sie reden. Und die klagen einander oder haben voreinander zu klagen. Und da gehen Dinge vor sich, die einfach nur ungustiös sind. Und das ist natürlich jetzt für die ÖVP ein Problem. Dazu kommt die andere Komponente, dass es ja nicht nur um Ehemalige geht. Es kommt ja in diesem Schmidt-Geständnis kommen ja auch zwei aktive, maßgebliche Politiker vor. Jetzt werden wir sehen, was da hängen bleibt, ob das der Nationalratspräsident sagt, das sei alles erfunden und Schmidt sei Baron Münchhausen und so weiter. Das wird man alles sehen, aber es ist jedenfalls eine auch für die aktuelle Regierungsmannschaft der ÖVP eine unglaubliche Belastungsprobe.
Frage, Sie wollten noch was
sagen? Ja, na, eben zumal die Nationalratspräsident, ja, ein hochdekoriertes Amt, der Herr Sobotka schon in der Ziehung war, weil er eben genau dem Urausschuss vorsteht, der ÖVP-Korruptionsurausschuss hieß und der jetzt zwar einen einzelnen Schluss hat, aber dennoch. Und der Herr Böginger, der quasi mit der Frau Maurer gemeinsam der Kit auf Parlamentsclub-Ebene ist, sind genau in der Ziehung wegen Dingen, und zwar jetzt nicht nur Tonbandaufnahmen und kann man unter vier Augen sprechen, ohne dass man befürchten muss, es wird irgendwo verschriftlicht oder irgendwo rausgespielt, sondern dass sich die mit, also dass sich sie gerichtet haben, wie es immer so schon heißt. Ich weiß, es gehört scheinbar zur Politikfolklore dieses Landes und zu vielen anderen Ländern auch. Das ist leider kein Novum bei uns. Aber dass man.
Ja, aber wir haben keine Hotline im Finanzministerium, wo wir anrufen können und dann. Genau. Das persönliche Gespräch stattfindet.
Genau, darum geht es ja. Also wenn du die richtigen Menschen kennst, kannst du es dir bei der Steuer, und das ist ja das, was, worüber man ja eigentlich, glaube ich, auch auf Sachebene so lustig das dazwischen mit aufnehmen und im Hotel Sachen vorgespielt bekommen, klingt nämlich, was ist in Österreich alles möglich? Und ich glaube, das ist auch das, was der Herr van der Bellen gestern in seiner ersten Rede nach der Wiederwahl versucht hat zu artikulieren, nämlich wir haben tatsächlich ein grundlegendes Problem.
Schauen ganz kurz rein in diese Rede. Viele haben sich rund um die Bundespräsidentschaftswahl gesagt, wir möchten ganz gerne ein bisschen einen aktiveren Präsidenten. Der soll sich durchaus in die Tagespolitik einmischen. Die Chance hat wieder mal geboten bekommen. Und so hat er gestern reagiert.
Viele Menschen wenden sich mit Schaudern von der Politik ab. Und ganz ehrlich, ich kann das verstehen. Auch ich sehe, was passiert und denke mir, das darf doch alles nicht wahr sein.
Weint, glaube ich.
Ja, es schaut zumindest runter. Aber ich meine, das ist ja das größere Teil. Also viele Menschen werden vielleicht die Unterscheidung nicht ganz genauso machen und wie viele die ganze Nacht diese über 400 Seiten Aussage lesen. Das, was doch hängen bleibt, ist doch, irgendwie sind die alle gleich. Irgendwie ist die Politik, die richten sich das im Fall der Fälle. Da weiß man, wie man anruft, wenn irgendjemand in einem Finanzamt eine Stelle braucht.
Zweifelsohne bleibt genau das hängen. Und durch Diskussionssendungen wie diese oder auch in Printlektüre, natürlich ist das kein Novum, dass der ÖVP und der Sebastian Kurz gelungen ist, weil auch der Herr Faymann es Inseratenkampagnen bei der Kronenzeitung gab. Also es ist leider das Blöde ist nur, dass über die Jahre und Jahrzehnte zwar immer die Appelle kamen, man möge mehr Transparenz hineinbringen, und es ist auch gegenständlich so, dass man ja auch mehr für mehr Transparenz innerhalb der türkis-grünen Koalition sorgen will. Allein uns fehlt mittlerweile, glaube ich, allesamt ein bisschen der Glaube, dass da tatsächlich diese katharsischen Momente stattfinden. Ich bin beim Stefan Apfel, es ist eine Bombe, aber ich bin mir, ob der Folgen dieser Bombe und wie groß der Krater ist, nicht sicher, weil ich erinnere mich, als wir Ibiza hatten, haben wir schon geglaubt, es kann nichts Ärgeres in dem Land passieren. Mhm. Naja, jetzt hat ein Ex-Kanzler uns offenbart, er schneidet Telefongespräche mit. Mir fehlt da mittlerweile irgendwie das Maß, was eine Bombe ist und was nicht, weil wir nicht wissen, was vielleicht noch in zwei Wochen irgendjemand aufgenommen haben könnte.
Aber Herr Apfel, also damit wir es vielleicht noch ein bisschen besser einordnen, diese Aussagen von Schmidt jetzt und man richtet sich für die Steuer, gibt ja. Für die Jobs. Also ist das tatsächlich der Beweis für all jene, die gesagt haben, ja, natürlich gibt es in Österreich den Staat im Staat. Es gibt also so die Normalos, die echten Wege gehen müssen, und es gibt schon ein paar Abkürzer. Und jetzt sieht man das schwarz auf weiß. Ne?
Man muss ein wenig aufpassen, wenn man mit so Worten hantiert, derzeit wie Beweis, weil das ist dann irgendwie gleich eine juristische Würdigung, da kann man jetzt sagen, gut.
Es gibt für alle die Unschuldsvermutung, das muss jeder sehen.
Also es gibt für alle die Unschuldsvermutung, ich glaube
wahrscheinlich. Auch für Sie können auch was sagen. Ja.
Danke, auch für mich. Ja. Ich weiß nicht, ob es für den Herrn Schmidt gilt, da kenne ich mich juristisch nicht genug aus, weil jetzt, wo er ausgepackt hat, anscheinend sind Aussagen von Zeugen und Beschuldigten haben Beweiskraft und so weiter.
Schauen Sie, er darf aber auch die Unwahrheit sagen, weil er ja Beschuldigter ist. Ne?
Er steht unter Wahrheitszwang, wenn er diese Aussagen macht. Er will den Kronzeugenstatus haben, und wenn er eine Unwahrheit sagt, dann ist das ein Dealbreaker. Dann kriegt er das nicht. Deshalb muss man jetzt einmal ausgehen, rein spielstrategisch, dass das alles stimmt, so zumindest aus seiner Wahrnehmung. Wenn man sich diese 400 Seiten durchliest, wenn man sich anschaut, was in den vergangenen Jahren passiert ist, einmal in der Mitte, das mit dem Typen, der als Messias herkommt, ohne wirkliche politische Agenda, der einen ähnlichen Haarschopf trägt wie ich, worauf mich Herr Kollege Knittelfelder vor kurzem hingewiesen hat, bis hin zu diesen ganzen Geschichten, die in den 400 Seiten stehen. Da wird der Finanzminister dem CEO des wichtigsten Glücksspielunternehmens, vielleicht zweitwichtigsten in Österreich, 1000 Flaschen Wein verkaufen und würde es abwickeln. Da geht es ja, darum,
Weihnachten. Sie dass haben
in Braunau der Richtige zum Zug kommt. Da geht es um, wir treffen uns im Autobahnhotel und können wir das mit der Steuern anmachen. Wenn du einen politischen Thriller schreibst, so einen provinziellen, und das schickst du deinem Verlag, dann meldet sich der Lektor, dass er sagt, das ist zu dick aufgetragen. Das glaubt dir keiner, weil so uninteger, so korrupt und solche Halotris sind es nicht. Nun scheint es relativ viele Hinweise zu geben. Jenseits dieser 400 Seiten, ich meine, es gibt tausende SMS, die wie ein Puzzlestein dazu passen. Also da dürfte einfach sehr viel dran sein. Und es ist letztlich ein Sittenbild des gesamten politisch-administrativen Systems in Österreich.
Aber die logische Fortsetzung wäre dann, dass die Fortsetzung von House of Cards hier in Österreich geschrieben wird.
Das ist die Frage. Ja?
Wovon auszugehen ist, ja, glaube ich.
Eine spannende Frage. Ich weiß noch nicht, ob jetzt der Zeitpunkt ist, sie zu stellen. Was bringt in so einer Situation eine Fortsetzung? Was kann eine Staffel danach sein? Was macht die ÖVP daraus? Mhm. Was machen wir als Agentinnen und Agenten der Öffentlichkeit daraus? Was machen die Leute vom Bildschirm, die sich nur mehr denken, es ist ja alles überhaupt nicht wahr?
Okay, was macht, eine Frage können wir versuchen zu beantworten. Yes. Was macht die ÖVP daraus? Karl Nehammer momentan in Brüssel wird eigentlich über den Gaspreisdeckel innerhalb der EU verhandelt. Und es war dann schon 2:30 in der Früh, muss man auch sagen. Und da wurde natürlich mit der Frage konfrontiert von einer Kollegin, wie das jetzt ausschaut mit der Transparenz und der Korruption in der ÖVP.
Das ist ein harter Themenschnitt. Also auf der einen Seite den Menschen helfen wegen der Teuerung und der Inflation. Ich halte das für die echten Probleme der Menschen. Aber gleichzeitig, ja, ich nehme die Worte des Bundespräsidenten sehr ernst. Wir haben schon vor längerer Zeit begonnen, in der Volkspartei an sich dafür zu sorgen, dass wir schneller und leichter Transparenz walten lassen können. Wir haben in der Koalition dafür gesorgt, dass das Medientransparenzgesetz auf Schiene gebracht wird, dass das Parteienfinanzierungsgesetz jetzt beschlossen wird. Transparenz ist für die Volkspartei ein wichtiges und auch klares Gebot, weil es auch die Notwendigkeit mit sich bringt, den Menschen zu zeigen, dass das Geld, das der Steuerzahlerin, die Steuerzahler zur Verfügung stellt, auch redlich und ordentlich eingesetzt wird.
Da muss Kanzler Nehammer schon zum Himmel schauen, bei Transparenz ist ein wichtiges Gebot. Okay, das war jetzt 2:30 in der Früh, sicher ermüdet. Offenbar, aber ja. Trotzdem, also ich meine, jetzt die Frage nahezu wertfrei, was soll der machen jetzt? Und was
Sie
kann
Mitleid,
er machen?
Haben Sie Mitleid mit ihm schon?
In keiner Weise. Mitleid ist keine Kategorie in der Politik.
Also ich habe mir die 454 Seiten ja wirklich durchgelesen und habe dann auch die Suchfunktion Nehammer eingegeben. Ja. Also Nehammer, kein Treffer. Das ist ein bisschen sozusagen der Versuch, in der Umgebung von Nehammer zu sagen, also ich komme mal nicht vor. Die meisten, die da vorkommen, 95%, sind nicht Teil meines jetzigen Teams. Also irgendwie bin ich aus dem Schneider.
5% aber schon.
Aber es sind natürlich 5% da und das sind natürlich zwei maßgebliche, der Herr Wöginger und der Herr Sobotka. Der Herr Sobotka noch dazu zweiter Nationalratspräsident. Also was die ÖVP macht, ich würde ganz einfach sagen, glaube ich, die alte Version, die alte niederösterreichische Version, Augen zu und durch, das sieht's mir aus. In der Hoffnung, in 4 Wochen reden wir alle, wenn es dann langsam finster wird und es kälter wird. Also ich glaube, das dürfte aus meiner Sicht...
Entschuldigen Sie, Herr Junge, sehnt sich die ÖVP nach einem besonders kalten Winter mit besonders wenig Gas, dass wir nicht über die Korruption reden müssen, wenn ich in Gedanken jetzt weiterspinne?
Das weiß ich jetzt nicht. Nein, aber ich glaube, die Hoffnung ist, dass das Thema dann irgendwie nach 3-4 Wochen, wenn das alles durchgekaut wurde, erledigt ist. Das ist aber so die Hoffnung. Und natürlich gibt es die Suche nach einem Befreiungsschlag, nach einem sogenannten Befreiungsschlag. Ich wüsste nicht, was ein Befreiungsschlag ist. Da das Transparenzgerede von ihm und da irgendwelche neuen Transparenzgesetze. Also das ist sicher kein Befreiungsschlag. Also ich glaube, die Situation für die ÖVP ist deshalb auch eine schwierige, weil einer der beiden Herren Niederösterreicher ist und bekanntlich die nächste größere Wahl nach der Kärntenwahl die Niederösterreichwahl ist. Also ich glaube, wenn irgendwo wirklich die Köpfe rauchen, dann vielleicht in erster Linie im Team der Frau Mikl-Leitner, denn das kann natürlich schon eine Belastung werden. Worum geht es nämlich beim Herrn Sobotka? Aus meiner Sicht, die wirklich schlimme Geschichte in diesen 454 Seiten, das sind diese drei Herren, die viel Geld haben oder Einfluss haben und die versucht haben, sich da Steuervorteile zu erkaufen, kann man jetzt nicht sagen, das stimmt nicht, aber zumindest Steuervorteile zu bekommen. Also die Vorstellung, dass man da, wenn man steuerlich irgendwelche Probleme hat, bei jemandem anrufen kann, der es einem richtet, also ich glaube, das geht nicht und da wird die, glaube ich, alle 9 Millionen Österreicher und die in Österreich leben, werden sagen, also so bitte nicht.
Sagen Sie so bitte nicht, oder kann ich die Nummer auch haben?
so bitte nicht. Also ich glaube, dass das wirklich so der schlimmste Punkt in der ganzen Sache ist. Ich sage vom Wöginger, dass es dann Parteipostenschache gegeben hat oder mit Inserate, das haben wir alle schon gehabt. Nicht? Also so wie...
Dann haben wir schon ziemlich abgehört.
Das, ja, so ja? sind wir. Nicht? Also was man da hier liest auf den 454 Seiten, so sind wir.
Und ich glaube, so sind wir schon lange. Herr Junge, hätte Sie vor 10 Jahren jemand gefragt, ist es in Österreich möglich, als einflussreicher Militär wo anzurufen, damit ihre Steuerkausa ein bisschen anders erledigt wird? Was hätten Sie gesagt?
Na, ich hätte mal gedacht, dass die Finanzämter, also solche Tricksereien sind nicht möglich, aber ihr möcht da auch gehen. Mhm. Ja? Also ich bin da wirklich auch überrascht, dass, und da ist Sobotka drinnen. Also ob das für die niederösterreichische ÖVP gut ausgeht mit dem Herrn Sobotka, ich weiß ja nicht, wie das weitergeht. Das kann er dann auch
ausdurchsuchen. Das müsste sich ja eigentlich schnell klären lassen. Also wenn man jetzt die Sobotka-Vorwürfe sich ansieht, da geht es darum, dass der Vorwurf im Raum steht, Sobotka hätte im Finanzministerium angerufen, um Steuerprüfungen zweier Institute im, sage ich jetzt mal, ÖVP-nahen Bereich abzudrehen. Das muss sie ja eigentlich relativ zeitnah, denke ich, einmal klären lassen, ob es diese Steuerprüfungen vorher gab und ob es diese Steuerprüfungen nachher noch gab. Und ich nehme mal an, dass das sollte relativ rasch geklärt werden.
Durch den Finanzminister.
Jedenfalls vor der niederösterreichischen Landtagswahl.
Und da spricht der Kollege einen irrsinnig wichtigen Punkt an, wenn man das jetzt vergleicht mit der Grasser-Causa beispielsweise oder mit der Eurofighter-Causa, wo es darum gegangen ist, international verzweigte Schachtelfirmen, wir brauchen da jetzt 3 Jahre, um zu reinschauen, sehr vieles von dem, was da ausgesagt und behauptet wird, ist einer Ermittlung zeitnah zuführbar.
Es gibt ja schon einen kleinen Ermittlungserfolg, den Kai-Jan Kreiner rund um den U-Ausschuss erzielen konnte, als Hanger gesagt hat, das stimmt ja überhaupt nicht mit dem Alice-Mock-Institut, da passen die Zeiten überhaupt nicht zusammen. Darüber reden wir gleich und dann reden wir weiter darüber, wie es den Grünen jetzt geht, dem Regierungspartner in der momentanen Situation und wie lange diese Regierung noch halten kann. Wir machen eine kleine Pause und sind gleich wieder zurück. Unsere Freitag in den Politik und der zweite Teil. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Es gibt eigentlich ein Thema, über das wir heute ausführlich sprechen. Und ich weiß nicht, ob 50 Minuten da überhaupt genug sind. Die Causa Thomas Schmidt, er hat ja ausgepackt. 15 Tage lang hat er der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft alles erzählt, was er zu den Vorwürfen weiß. Und Klaus Knittelfelder ist in dieser Woche bei uns von der Presse. Wir haben gerade über die zusätzlich Beschuldigten gesprochen. Also Sebastian Kurz ist einer, da haben wir schon geredet. Jetzt Wolfgang Sobotka, der wird ja beschuldigt von Thomas Schmidt, dass er eine Steuerprüfung hätte verhindern sollen. Also Schmidt hat es dann auch gemacht. Sobotka geht jetzt, wie wir ihn kennen, gewohnt offensiv damit um, sagt das Baron Münchhausen, der Lügner. Sehen Sie da irgendeine Möglichkeit, dass Sobotka rauskommt? Das müsste doch zu beweisen sein, wer da recht hat.
Ja, wie gesagt, ich nehme an, dass das eigentlich relativ leicht zu belegen oder zu widerlegen ist, ob es diesen Umstand überhaupt gibt. Wer auch immer das dann gemacht hat, diese Steuerprüfungen abgewürgt zu haben oder auch nicht abgewürgt zu haben. Aber es muss sich, glaube ich, relativ rasch klären lassen, ob da überhaupt irgendwas abgewürgt wurde. Und dann kann man sich anschauen, ob das quasi durch den aktuellen Nationalratspräsidenten geschehen ist. Seine Reaktion jetzt, wie Sie gesagt haben, wenig überraschend, Gegenoffensive und ein sehr hartes Zurückweisen der Vorwürfe. Man wird sehen, also wie sich das entwickelt. Das Interessante daran ist ja, eigentlich, dass das Sobotka ja nicht nur Nationalratspräsident ist. Also deswegen, wie auch immer sich das entwickelt, wenn es sich für die ÖVP schlecht entwickelt, beziehungsweise für Sobotka schlecht entwickeln sollte, wäre das für die ÖVP nicht so gut, weil der ist ja mehr als bloß Nationalratspräsident. Das ist einer der wichtigsten Vertrauten des Bundeskanzlers, ist eine ganz wichtige Schnittstelle zwischen dem ÖVP-Machtzentrum in Niederösterreich und dem Kanzleramt, das sich ja mehr und mehr in der Personalpolitik der letzten Wochen, wenn man das einigermaßen aufmerksam beobachtet, sieht man ja diese zunehmende Fixierung auf Niederösterreich, ÖAB, das beginnt beim neuen Parteigeneralsekretär bis zum neuen Kabinettschef im Kanzleramt, der früher ein Kurzvertrauter war, jetzt mehr oder weniger ausgetauscht wurde, gegen einen Nehammer-Vertrauten, ehemaligen Polizisten, auch aus dem, aus der, sag ich jetzt einmal, aus dem, aus der aus dem Dunstkreis, sage ich jetzt einmal, dessen, was man als Niederösterreichische...
Das ist der Talenteschmied der Niederösterreichische.
Ja. Das liegt vielleicht aber einfach daran, dass die Personaldecke dann auch irgendwann einmal enden wollen, die selbst bei den türkisen...
Ja, aber ich sage, diese Fokussierung zeigt auch die Bedeutsamkeit der Person Wolfgang Sobotka. Mhm. Insofern ist der Mann ist sehr zentral. Insofern geht es da um was sehr Wichtiges. Und da kommt dann dem Finanzminister Magnus Brunner eigentlich wieder mal eine interessante Aufräumerrolle zu, wenn man so möchte, weil das ja ihn betrifft, diese Vorwürfe jetzt irgendwie auch aufzuklären oder nicht aufzuklären. Da geht es ja um einen Vorgang im Finanzministerium und um Steuerprüfung. Und der hatte ja davor schon damit zu tun, sich abzugrenzen von dem, was bei Thomas Schmidt im Finanzministerium passiert ist. Der hat den Generalsekretär abgeschafft, zum Beispiel in diesem Ministerium, und so weiter. Also der hat da eigentlich eine ganz interessante Rolle, was die...
Kam auch niemals vor in diesen ganzen
Sitzungen. Ja, klar. Na, aber eine interessante Rolle, was die Aufräumarbeiten betrifft eigentlich. Und stellt sich dabei, glaube ich, gar nicht so blöd an.
Soweit ich informiert bin, da darf ich noch eins anschließen, ist, was das Finanzministerium betrifft, ist, dass der Herr Schmidt ja der Lebensgefährtin von Sebastian Kurz, die ja im Finanzministerium gearbeitet hat oder und jetzt wahrscheinlich in Karenz ist, nehme ich an, den genauen Status kenne ich jetzt nicht, aber dass die Gehaltserhöhungen bekommen hätte und Gratifikationen oder Bonifikationen, die nicht zustünden. Und soweit ich weiß, hat das Finanzministerium, das ist ja relativ dann einfach, innerhalb der Beamtenschaft darzulegen, ist dem nicht so. Also da steht auch wieder Aussage gegen Aussage. Und wenn die, was jetzt zu hoffen steht, sowohl in der Causa als auch in der, was den Herrn Sobotka betrifft oder die Vorhalte, schnell Fakten schaffen können, sind wir wenigstens einmal diese Furchtbarkeiten los. Ja?
Aber ja, dann ich glaube nicht, werden. Dass wir es los sind. Also allein die Tatsache, dass der Herr Sobotka auf die Idee kommt, dort anzurufen, wenn es heißt, okay, das geht irgendwie nicht, das allein die Idee.
Michael,
Idee.
Da bin ich bei dir, aber gab es eine Steuerprüfung, ja, nein, und wenn ja, gab es irgendwo einen Aktenmerk oder wann waren die vorher oder dazwischen oder danach geprüft, das der Öffentlichkeit kundzutun, ist, glaube ich, das Mindeste, was man als Staatsbürger oder was auch in unserer
oder
Pflicht ist.
Oder gab es diese gewünschte Gehaltserhöhung für den Lebenspartner.
Genau.
Aber das würde ja Thomas Schmidts Kartenhaus wirklich zum Einsturz bringen, weil der kann sich keine Ungenauigkeit leisten, um das diplomatisch zu sagen, weil dann ist der
Absolut,
garantiert
soweit ich das verstanden habe, er darf nicht einmal die Unwahrheit sagen. Alles, was er sagt, muss passen, sonst verliert er das Recht auf seinen Kronzeugenstatus und der braucht ihn. Weil wenn der den nicht kriegt, dann wird seine Mutter ihn im Gefängnis besuchen, aller Voraussicht nach. Ich würde gerne einen Elefanten, der im Raum steht, noch benennen, nämlich packt noch jemand aus. Wenn wir uns den Kernfall dieser gesamten
Also der Riesen, Beschuldigten jetzt. Ja.
Der Beschuldigten. Ja. Mhm. Wenn wir uns den Kernfall anschauen, das ist dieses Beinschab-Tool, das übrigens noch angeblich weitergeführt worden sein soll, nachdem Schmidt raus war von anderen. Da gibt es noch zwei, drei Menschen, die nicht ganz so wie Schmidt, aber auch mit dem Rücken zur Wand stehen. Wir kennen dieses Gefangenendilemma, das Prisoner-Dilemma. Wenn jeder schweigt, haben alle gewonnen. Wenn einer auspackt, sind alle angeschüttet.
Die anderen schauen das ja auch noch irgendwie.
Als die zu vier, zu fünft waren, noch vor einem plus Jahr, da hatten sie ein gemeinsames Interesse und ein gemeinsames Projekt und haben das gemeinsam akkordiert. Jetzt sitzt jeder mit seiner eigenen Anwältin in einem Zimmer, wo die Tür zu ist, und er hat ein persönliches Interesse. Und das ist nicht mehr politische Strategie, sondern es ist juristische Strategie, wo in aller Offenheit diese Anwälte diesen Anwalt fragen wird, wie schaut denn aus? Was sind denn meine Karten? Und der legt die Optionen auf den Tisch.
Am Anfang hatten die auch alle den gleichen Anwalt. Sind gar nicht zu Beginn.
Das kommt ist jetzt hinzu. Auch, und dass Herr Schmidt einen neuen genommen hat, ich meine, das magst du, wenn du einen Strategiewechsel machst. Ne? Und irgendwann geht es ja nicht mehr darum, können wir das politische Vermächtnis unseres Projekts aufrechterhalten, sondern wandere ich ein? Oder wandere ich nicht ein? Das heißt, gerade jetzt durch die Dynamik, die Schmidts 15-Tagen-Aussagen im Grazer Hinterhof ausgelöst haben, ist es durchaus möglich, dass wir in den kommenden Monaten in anderen Hinterhöfen andere Menschen aussagen gehen sehen.
Sei mir noch ein Versatzstück dazu gestattet. In Deutschland wird meines Wissens nach Anfang Jänner nächsten Jahres der Wirecard-Prozess in München stattfinden, wo ja auch immer gesagt wird, es gäbe eine Tangente zur ÖVP, weil der Herr Braun ja auch, was damals nichts Unredliches war und auch nicht wäre. Nur hat sich die Geschichte halt anders gedreht. Bei einem Think Tank des Bundeskanzleramts dabei war, Wirecard hat es zerrissen. Der Herr Marschalek ist flüchtig. Milliarden sind Verlust gegangen. Und das ist Marschalek für mich...
Marschalek traf einmal den Herrn Sobotka.
Bitte?
Marschalek traf einmal den Herrn Sobotka.
Ja, wo... Das, aber eben, da sind ganz viele Fragezeichen für mich, die vielleicht auch unabhängig dieser 15-tägigen Einvernahme. Deswegen habe ich gesagt, ich bin gespannt, was noch kommt, weil es ist immer noch manchmal größer geworden, als es schien.
Also das heißt, könnte dann von Sebastian Kurz übrig bleiben, großes politisches Talent, leider schlechte Menschenkenntnis von den Menschen, von denen er sich umgeben hat lassen und denen er für den Think Tank vertraut hat?
Menschenkenntnis, weiß ich nicht. Ich glaube, das Dilemma auch der ÖVP und das ist auch das Dilemma des Herrn Nehammer ist, dass der Herr Kurz halt die ÖVP in lichte Höhen geführt hat. Und jetzt ist die Frage, wer die ÖVP in den Abgrund geführt hat. Nicht? In der ÖVP sagt man, es ist der Herr Schmidt, ja? Aber es ist, glaube ich, eher der Herr Kurz als der Herr Schmidt. Naja, also der Herr Schmidt ist Teil.
Aber Abgrund, Michel.
An den Rande.
Okay, aber die stehen bei 23%. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Partei jetzt im Abgrund, am Rande des Abgrunds, wo auch immer, die sind letzten Endes dort, wo sie vor Kurz waren, und zwar nicht nur umfragetechnisch, sondern
ja, aber das ist ja der Abgrund aus Sicht der ÖVP. Ja. Ich meine, die waren ja über Jahre hinweg, fast über Jahrzehnte, oder zumindest über ein ganzes Jahrzehnt, immer die ewige Nummer zwei. Jede Wahl irgendwie verloren, immer hinter der SPÖ.
Ja, aber immer in der Regierung.
Ja, gut, aber damit haben sie sich nicht zufrieden gegeben. Es war immer die große Hoffnung, endlich einmal Nummer eins zu werden. Hat schon beim Herrn Faymer nicht funktioniert, der Spindlecker, der da 2 Prozentpunkte dahinter war, und so beim Wolterer auch nicht. Deshalb die große Hoffnung, deshalb der Hoffnungsträger, der Herr Kurz. Und ich glaube, wenn man an der Basis mit den Leuten redet, also die sagen nicht der böse Kurz oder der unmögliche Kurz, sondern die sagen eher der unmögliche Schmidt. Der hat uns ins Verderben gebracht. Nicht? Das ist sozusagen deren Sicht der Dinge. Aber die Situation ist eine andere. Nicht? Das ist, also,
Stefan Apfel schaut gegen den Himmel. Ja?
Ich wollte nur sagen, wenn man die ÖVP kennt und wenn man das türkise Projekt kennt, gibt es ja andere in der Runde, die das genauso wissen, das ist natürlich ein Projekt, wo oben der Chef alles gewusst hat. Ich würde nicht sagen, dass er der Supermastermind ist, aber im Regelfall hat er alles gewusst und alle Fäden sind oben zusammengelaufen. Also man kann sich nicht am Kurz abputzen, sondern er ist der Chef und verantwortlich für alles. Ne? Also das geht nicht.
Also Kurz stand heute damit aussteigen zu lassen, dass er ein politisches Talent war, der schlechte Menschenkenntnis gehabt hat. Da werden Sie von einem Menschen ganz eng umarmt, nämlich von Sebastian Kurz. Also das Mindeste, das man heute feststellen kann, ist eine politische und auch menschliche Skrupellosigkeit historischer Dimension. Wenn man sich die Geschichten anschaut, setzt die Kirche unter Druck. Komm, wir politisieren das mit den Asylwerbern. Oder schau, wie man mit der Lena, seine Tochter, den Drama weg. Also mindestens. Und der Vorwurf, der jetzt im Raum steht, ist, dass auch legal Grenzen überschritten haben. Was heißt überschritten? Über juristische Grenzen galoppiert sein könnte, in vollem Wissen. Das war mir wichtig zu sagen, wenn wir dort hingelangen, wo man sagen, naja, schlechte Menschenkenntnis hat er gehabt, aber sonst war er schon ein guter Bub.
Absolut in Ordnung, Sie haben gesagt, man könnte es und könnte man es auch so sehen. Ja? Das,
oh nein.
Ja, ist ja in Ordnung.
Die,
ja,
der ÖVP sagt man das.
Die Herausforderung ist ja, alles aus allen Seiten zu beleuchten. Und da gibt es eine Seite, die wir uns jetzt anschauen müssen und natürlich auch im Detail werden. Nämlich, wie schaut es aus mit den Grünen? Die sind natürlich enorm unter Druck. Sie wissen, Wählen Sie den Anstand, war mal eine Kampagne der Grünen. Und jetzt sind Sie mit der ÖVP gemeinsam in der Regierung. Die Grünen haben es momentan wirklich nicht leicht. Hören Sie die grüne Fraktionsführung. Nina Tomaselli im Ausschuss.
Selbstverständlich ist die Koalition belastet durch das Tun der ÖVP und die Personen, die da vor allem in der Vergangenheit dort agiert haben. Also Sie dürfen ja nicht vergessen, wir sind quasi in den letzten 2 Jahren mit einem Dauerfeuer konfrontiert, was mutmaßliche oder tatsächliche Korruptionsmeldungen anbelangt, und der Koalitionspartner ist damit auch sehr, sehr viel mit sich selber beschäftigt.
Ich glaube, das kann man einfach so sagen, dass der Koalitionspartner momentan sehr viel mit sich selber beschäftigt ist. So, welche Spieloptionen haben die Grünen jetzt? Ist das jetzt das historische Fenster, wie manche sagen, die Regierung zu verlassen, sagen, okay, also wir wir stehen für Anstand, wir haben vieles mitgetragen, wir haben uns stark gemacht, dass kurz ausgetauscht wird, aber jetzt geht es wirklich nicht mehr? Oder müssen die schauen, dass die noch 2 Jahre dabei bleiben, weil sie möglicherweise in der nächsten Regierungsbildung keine Rolle mehr spielen?
Schwierige Frage, und ich bin jetzt nicht der Strategieberater der Grünen. Insofern, das sind, glaube ich, Entscheidungsvorgänge, die dort eh stattfinden. Was man allerdings durchaus vernimmt, wenn man sich da irgendwie umhört, wie die da tendieren, das deutet alles nicht darauf hin, dass die Koalition verlassen wollen. Das ist ja eigentlich das interessante Paradoxon in dieser ganzen Geschichte. Jetzt haben wir die Frau Tomaselli gehört, wie sie davon spricht, dass die Koalition belastet ist, wie sie eigentlich so ein bisschen vorsichtig dem Nationalratspräsidenten nahelegt, in sich zu gehen, ob das wirklich alles noch so gescheit ist, das weiterzumachen und so weiter. Andererseits, die sage jetzt mal, das Ultimatum, wie wir es vor einem Jahr hatten, nämlich kurz raus oder wir sind draußen, das wird jetzt aus, finde ich, einigermaßen nachvollziehbaren Gründen nicht gestellt. Weil dieses Exit-Szenario in Richtung Ampel, mag verheißungsvoll klingen, wäre für die Grünen aber ein hochriskantes Unterfangen. Und das sieht man ja auch dort so, wenn man sich die Umfragen anschaut. Ich glaube, vor einer Woche oder vor ein paar Tagen hatte Unique Research, die doch, sage ich jetzt mal, vertrauenswürdig genug agieren in der Methodik, dass wir jetzt da...
Über diese Umfragen reden hier in der Sendung.
Ja, genau, ja. Dass wir da jetzt darüber reden können und das als Grundlage nehmen. Da geht sie keine stabile Mehrheit für eine Ampelkoalition aus, obwohl die...
Das SPÖ-Grüne-Neos?
Genau. Also SPÖ-Grüne-Neos haben derzeit keine stabile Mehrheit in Umfragen, obwohl die ÖVP-Misere gerade auf einem, sage ich mal, ziemlich konstant hohen Punkt ist. Insofern wäre das hochriskant, ob sich diese Koalition überhaupt rechnerisch ausginge, die ja die Alternative für die Grünen wäre. Dazu kommt, und ich glaube, das ist für die Grünen sogar noch das größere Thema, dass die alle denken, wenn sie jetzt die Koalition verlassen, dann wachen sie auf mit Neuauflage Rot-Schwarz und sie sind draußen. Das wäre dann irgendwie klassisch verspielt, wenn du es machst. Und kommen noch ein paar andere Dinge dazu, zum Beispiel, dass die ja mit jeder ÖVP-Affäre, die daherkommt, ja die Machtverhältnisse innerhalb der Koalition, die verschieben sich ja da zu ihren Gunsten. Man kann sie ja nachzeichnen, was die dann jeweils imstande sind umzusetzen, wenn irgendwas der ÖVP wieder um die Ohren fliegt. Also deswegen ist es ja interessant, dass die Frau Tomaselli da das irgendwie kritisch sieht, dass die ÖVP mit sich selbst beschäftigt sei. Letztlich war es in den vergangenen Monaten so, dass es den Grünen genutzt hat, wenn die ÖVP mit sich selbst beschäftigt ist. Und das wird diesmal wahrscheinlich wieder so sein. Weil wir sprechen jetzt auch dank Bundespräsident über ein Transparenzpaket, das irgendwie im luftleeren Raum hing. Und das wird es jetzt geben. Und die werden wieder was nach Hause bringen, so wie das Parteiengesetz im Sommer, so wie den erneuerbaren Ausbau und eine doch relativ lange Liste an sage ich jetzt einmal, Meilensteinen, die Grünen da eigentlich nach und nach abarbeiten oder präsentieren können.
Es ist schon absurd. Wären die Grünen in Opposition, würden sie sagen, beendet die Koalition, Neuwahl. Ja. Jetzt sitzen sie in der Regierung und sagen genau das Gegenteil. Ne?
Ja, aber
aus diesem Grund wären sie aus meiner Sicht in der Regierung.
Aber wenn sie drinbleiben, ich weiß nicht, ob Michel Raymond, der Abgeordnete, hat da vor 2 Tagen einen ganz interessanten Tweet irgendwie abgesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Der dieses Paradoxon finde ich ganz gut beschreibt, weil er sagt, mehr oder weniger, dass seine Schmerzgrenze jetzt eh noch höher geworden ist. Er schreibt irgendwie, wenn er das nächste Mal die Faust im Hosensack ballt, wegen irgendwas, was nicht funktioniert in der Koalition, wird an diesen Tag denken, weil er ist jetzt bereit, noch einen höheren Preis dafür zu zahlen, dass Alma Sadic Justizministerin ist, damit das alles aufgeklärt wird.
Aber das Problem ist, die Grünen haben die Wahl zwischen Pest und Cholera. Du bleibst in der Regierung oder du gehst raus. Und beides ist keine sehr vorteilhafte Situation, weil du gesagt hast, wenn es Neuwahlen gibt, gibt es vielleicht sogar eine Viererkoalition. Vielleicht ist der Herr Vlasny auch noch dabei, dann sind sie 1 von 4. Also das ist
ja, aber so schlecht ist ja die Ausgangslage eigentlich gar nicht für die Grünen, aber oder? Also im Endeffekt, du sitzt mit einem schwächer werdenden Koalitionspartner, der übermächtig begonnen hat. Das ist alles noch nicht so lange her. Und kannst
ich wollte Dinge gerade sagen, wenn Sie erinnern, als die Regierung begonnen hat, haben wir viele gesagt, na gut, Sebastian Kurz muss den Grünen schon Luft zum Atmen lassen.
Mittlerweile
atmen die Grünen die ÖVP, dass die Regierung weitergehen kann.
Das Beste aus allen Welten. Ja. Aber gehen wir einen Schritt zurück, weil dieses ständige Neuwahlgeplänkel, glaube ich, ist auch irgendwie ermüdend. Ich glaube, dass ich bin bei der Analyse von Klaus Knittelfeller, würde nur noch ins Treffen führen, sie werden tunlichst den migrationsfreien Raum, wollte ich sagen, den koalitionsfreien Raum nutzen, nämlich auf dem Migrationsthema drauf zu bleiben bis Ende nie und irgendwo.
Also die ÖVP weiter Zelte aufstellen.
Genau, um dort natürlich, klar. So läuft das Geschäft. Ich würde nicht sicher sein, weil wir wissen, wie schnell sich Dinge drehen können, dass die Grünen zwar möglicherweise Pflöcke einschlagen können, um sich auf ihre Fahnen zu heften, aber ich halte es auch für möglich, dass die, weil sie einfach schon bei ganz vielen Dingen, apropos Migration, bei Moria nicht aufgestanden sind, von den Grünwählern abgestraft werden dafür, dass sie so lange sitzen geblieben sind, weil es doch auch immer um etwas anderes geht, nicht immer nur um den strafrechtlichen Raum, sondern auch um ja, sowas Ähnliches wie Tugenden und Moral.
Das wäre meine Frage an Sie. Ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Könnte es nicht möglicherweise dann so ausgehen, dass in 2 Jahren, wenn dann die nächsten geplanten Neuwahlen sind, dass gerade dann der Prozess beginnt, rund um die Causa Schmidt? Dann wären die Grünen ja mitgehangen, mitgefangen, ne?
Eben, also deshalb glaube ich, die Wahl zwischen Pest und Cholera, natürlich stimmt, die können noch 10 Jahre in der Regierung sitzen und dann wäre die grüne Handschrift noch eine dickere. Die Frage ist, ob das dann von der eigenen Basis, ob das reicht, um bei den nächsten Wahlen also glorreich abzuschneiden. Ne? Also das kann durchaus sein, also ich glaube, wir müssen mal abwarten, was die nächsten Wochen bringen, ob da, wenn es
ja, gibt, aber jetzt hat man das Gefühl, sie haben sich einzementiert, also wir bleiben mal in der Regierung.
Ich wollte nur sagen, also ob da neue Sachen wieder rauskommen, es gibt ja bekanntermaßen 5 Seiten, die geschwärzt sind, ist auch noch interessant, was sich dahinter verbirgt, ob da neue Leute auspacken. Also es kann ja, vielleicht ist zu Jahresende, schaut die Welt so aus, dass alle Beschuldigte gleichzeitig den Kronzeugenstatus für sich beanspruchen, was ja besonders.
Sie müssten vielleicht öfter im Hinterhof in Graz aufhalten, wo die Außenstelle ja, also, ist, und schauen, wie das ein und ausgeht.
Also es gibt 12 Beschuldigte, die in Personalunion auch Kronzeugen sind. Also das wird dann noch eine Schmutzkübelgeschichte werden.
Nach mehreren ausführlichen Gesprächen mit den hochrangigen grünen Funktionären im Laufe dieser Woche, seit Schmidt quasi ausgepackt hat, ist meine Wahrnehmung, Neuwahlen wollen die nicht. Sie sagen, länger als ein Quartal kannst du ohnehin politisch, strategisch heutzutage null planen. Und was jetzt passieren wird, und da sagen sie ja, und da hat der Van der Bellen jetzt sozusagen diese Rutsche gelegt, ist, jetzt zeigen wir, dass wir als Regierung handelsfähig sind und wir zeigen Reformen an. Die sehen das als Chance in den nächsten Wochen. Read my words. Da kommt Energieunabhängigkeitspaket, da kommt erneuerbaren Wärmegesetz, da kommt Korruptionsstrafrechtsverschärfung, da kommt Informationsfreiheit, da kommt Transparenz.
Der Bundesstaatsanwalt, was kommt da? Das ist ja wie Weihnachten.
Also so stellen sich die jetzt auf und sagen, das müssen wir nutzen, weil die ÖVP hat die Möglichkeit, nicht mitzugehen. Und die haben es eigentlich nicht, weil die müssen jetzt auch irgendwie wieder zu Potte bringen. Und wenn es mitgehen?
Herr Jung, jetzt muss man einen Schluck Wasser trinken. Sie sagen, das kommt so oder kommt nicht?
Ja, natürlich. Die Grünen bleiben drinnen. Ja. Natürlich bleiben sie in der Regierung drinnen. Würde ich einmal so sagen. Bleiben in der Regierung drinnen. Weil Neuwahlen, das Risiko von Neuwahlen ist groß, dass sie dann nicht mehr der nächsten Regierung angehören. Ich meine, vor kurzem saßen sie in 5 oder 6 Landesregierungen. Also habe ich gerade gesehen, sind es nur mehr 2 Landesregierungen. Vielleicht fliegen sie im Frühjahr aus der nächsten raus. Also ich glaube, niemand hat ein Interesse an Neuwahlen, inklusive der Herr Bundespräsident. Nicht, der da auch ein bisschen so eine grüne Strategie gestern ausgeholt hat.
Aber er hätte viel Erfahrung darin, mit angeloben und so. Aber ohne Zynismus, was ich wichtig fände oder finde, ist, worüber wir gar nicht gesprochen haben, wir haben jetzt gerade 10% Inflation, also auch die Volkspartei, die sich als Wirtschaftspartei gesehen hat, zumindest, da ist jetzt ja alles überdeckt, also auch wenn es für uns in den Diskussionen möglicherweise langweilig ist, aber nachdem uns alle gescheiten Ökonomen nicht nur nationaler, sondern internationaler Provenienz sagen, wie bitter 2023 an Herausforderungen werden wird, und damit meinen wir nicht nur die Heizkosten, würde ich doch hoffen, dass die ein oder andere Partei ihre wirtschaftliche Expertise und ihre Ideen für, und sei es nur das erste oder zweite Quartal, einmal so skizziert, damit die Bevölkerung mitgeht und wir nicht darüber reden, ob wir jetzt vor, mit oder nach Niederösterreich wieder wählen.
Das Absurde ist, dass die ÖVP gleich redet wie die Grünen. Die Grünen sagen, wir müssen in der Regierung bleiben, es geht um die grüne Handschrift, es geht um Transparenz, Energiesicherheit. Ja. Und die ÖVP sagt, wir müssen auch in der Regierung bleiben, denn wir müssen ja das Land jetzt nun sicher durch die Krise führen. Teuerung, Energie und dergleichen, und das können nur wir.
Ne? Wahrscheinlich kommt das sogar bei den Leuten, die jetzt zuschauen, an, weil das, was wir geführt haben in dieser ersten halben Stunde, mag, wenn es draußen sitzt, in Tulln, Linz oder Innsbruck wie eine feudalistische Diskussion ausschauen. Ja. Es kommt der Winter, die Teuerung ist so massiv, dass das eigentlich ist, worüber die Leute reden.
Und wie viele kommt ist die Stromabrechnung erst noch? Das ist noch,
wow, das ist noch nicht mal eingefahren. Ja. Corona ist nicht weg. Das kommt, also das sind Themen, die einfach mit dir sehr viel zu tun haben.
Meinen Sie, wir reden über das falsche Thema?
Ich glaube, wir reden, was unsere Jobdescription und das Format der Sendung betrifft, über das Richtige. Ich bin nicht überrascht, wenn wir 100 Leute draußen fragen, wenn uns 90 sagen, hörst, lasst uns weniger reden.
Ja, aber so redet dann eh haben wir nicht. Das ist die Argumentation von der ÖVP. Also, ne? Das ist alles, das interessiert keine
Stefan
Leute.
Stefan Apfel übernimmt endlich den Spin der ÖVP, und auch ein historischer Moment heute. Ja.
Jetzt erklärt sich die Frisur auch ein bisschen. Den Spin von Stefan
aber Herr Knittenfelder, wie schwach kann die ÖVP werden in dieser Regierung? Was lässt dieses ÖVP-Machtzentrum in Niederösterreich zu, da sagt man, Hauptsache irgendwie dabei bleiben. Es ist ja eigentlich Teil der österreichischen Verfassung, dass die ÖVP zumindest Teil der Regierung ist. Alles andere ist denkunmöglich.
Ja, Sie sagen es eh, es steht sehr viel auf dem Spiel. Die haben, glaube ich, 71 Nationalratsabgeordnete, die sie nach einer Wahl, wann auch immer sie stattfinden wird, aller Voraussicht nicht mehr haben werden. Die haben sehr viele Ministerien und so weiter. Da hängt sehr viel dran. Und das willst du nicht leichtfertig hergeben. Das ist absolut nachvollziehbar. Wovon das abhängt, ob das von irgendwelchen Umfrageergebnissen abhängt, bin mir gar nicht so sicher. Oder eher von dem, was bei Landtagswahlen passiert. Also mal schauen, wie irrational das Ganze wird. Sollten gewisse Landtagswahlen nicht so ausgehen, wie man sich das vorstellt. Wie schwach sie werden kann, bin mir nicht sicher, ob die Frage zu beantworten ist. Weil ja davon eigentlich auch abhinge, also von der Beantwortung dieser Frage, ob das da jetzt weiter runtergeht oder ob sich diese Partei bei 20% oder rundherum irgendwann einmal stabilisieren wird und im Endeffekt dann wieder dort wäre, wo sie vor dem 2017 begonnenen Experiment der über die Kernwählerschaft hinausgehenden Stimmenmaximierung mit durchaus auch populistischen Mitteln wieder dort ist, bevor das begonnen hat.
Also absolut. Ich fürchte, die ÖVP kann sie nur in der Opposition erneuern. Denn zu meinen, jetzt, okay, sie kommt auf 20% und ist dann wieder dein Juniorpartner. Also ich fürchte, also wenn man ÖVP-Stratege sein sollte, würde ich meinen, ich weiß, das wird natürlich niemand sagen, aber diese Option...
Aber, davon, ja, aber Sie wissen, im Memory, im Landhaus in St. Pölten ist Opposition und ÖVP, das passt nicht zusammen einfach, diese Spielvariante. Ja.
In der ganzen ÖVP
passt davon bin ich, nicht zusammen. Davon bin ich auch überzeugt. Was der Kollege sagt, die türkise Zeit, das war eine Ausnahmezeit. Wenn du die kurz subtrahierst, dann ist die Regelzeit, wenn du davor schaust, Mitterlehner, ja. Spindlecker, Molterer, sie dumpeln inhaltsleer, intern zerstritten bei rund 20% auf und es kommt niemand daher. Deshalb ist er kurz auch so stark eingefahren. Die nächste Landmarke ist die Landtagswahl in Niederösterreich. Von der hängt extrem viel ab. Nicht nur, weil traditionsreich das Powerhouse St. Pölten, sondern weil wahrscheinlich in den letzten 3-4 Jahrzehnten die Bundes-ÖVP noch nie so sehr in der Hand war von St. Pölten, wie sie das derzeit der Fall ist. Der Kollege
ja, aber ich glaube, es hängt nicht, die Entscheidung fällt nicht in der ÖVP, wie das für die ÖVP weitergeht. Die Entscheidung fällt irgendwann vielleicht bei den Grünen, wenn die sagen, sie wollen diese Regierung nicht mehr. Mhm. Und die Entscheidung trifft, wann auch immer eine Nationalratswahl auch planmäßig stattfindet, hängt davon ab, wenn sich rechnerisch eine Ampelkoalition ausginge, dann wird die SPÖ so stark unter Druck kommen, das zu machen, dass die ÖVP nicht entscheiden wird, ob sie regiert oder nicht.
Wenn wir spätestens nächste Woche reden, wie da die Karten sind. Frage, meine Herren, herzlichen Dank. Danke vielmals, dass Sie mit dabei waren. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Schauen wir, was in den nächsten 7 Tagen passiert. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Schönen Abend noch. Dankeschön fürs Zuschauen.